Caritas fragt nach. Millionen von Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht. Ihr Schicksal ist mit unermesslichem Leid verbunden. Ihr Weg, die Aufnahme und der Umgang mit ihnen stellen jedoch nicht nur die Flüchtlinge selbst, sondern auch Staaten, Gesellschaften und die internationale Gemeinschaft vor große Herausforderungen. Wie man Fluchtursachen wirksam bekämpft, gehört zu den drängendsten Fragen unserer Zeit. Die Bundesregierung hat im Jahr 2019 eine Fachkommission beauftragt, Ansätze für die Minderung von Fluchtursachen zu entwickeln. Am 18. Mai hat die Fachkommission ihren Bericht vorgestellt. Wir möchten diesen Bericht flankieren und die Perspektiven von Expertinnen und Experten zu Fluchtursachen und Mitteln der Fluchtursachenminderung vertonen. Wir möchten Ihnen Einblicke in die Situationen in verschiedenen Regionen der Welt und in die Arbeit der Expertinnen und Experten geben. Wir fragen nach, welche politischen und gesellschaftlichen Faktoren Menschen zur Flucht bewegen, wie man auf diese einwirken kann und welche Maßnahmen bereits ergriffen werden. Mein Name ist Latoya Waha und ich bin in der Hauptabteilung Analyse und Beratung der Konrad-Adenauer-Stiftung für die Themen Flucht und Migration verantwortlich. Heute spreche ich mit Gerda Hasselfeld. Sie hat die von der Bundesregierung eingesetzte Fachkommission Fluchtursachen geleitet, deren Bericht wir mit diesem Podcast flankieren möchten. Darüber hinaus ist Frau Hasselfeld seit 2017 die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes. Frau Hasselfeld, Sie waren die Vorsitzende der Fachkommission Fluchtursachen und sind außerdem die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes. Sie können also unterschiedliche Perspektiven auf den Themenbereich Flucht einbringen. Mit Blick auf Ihre beruflichen und persönlichen Erfahrungen, was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Ursachen für eine Flucht?
Wichtig ist, es gibt in den meisten Fällen nicht die eine Ursache, die die Menschen dazu bewegt, ihre Heimat zu verlassen, sondern es sind eine Vielzahl von Gründen, die ausschlaggebend sind. Das kann von Krieg, Verfolgung, Not, Perspektivlosigkeit bis hin zu Umweltzerstörung, zur mangelnden Gesundheitsversorgung, zur mangelnden sozialen Sicherung gehen. Also die ganze Palette, und in aller Regel sind diese Ursachen auch miteinander verwoben. Aktuell können wir sagen, dass aller Voraussicht nach die Covid-Pandemie auch noch die schon vorhandenen Ursachen höchstwahrscheinlich verstärken wird. Also ein Beispiel: Krieg und bewaffnete Konflikte führen häufig dazu, dass die Existenzgrundlage der Menschen in ihrer Heimat verloren geht, dass sie auch persönlich oder in der ganzen Familie verfolgt werden, dass damit eine Gefahr, auch eine Sicherheitsgefahr für die ganze Familie entsteht. An diesem Beispiel sehen Sie schon, dass die Gründe eben miteinander verwoben sind. Oder ein anderes Beispiel: klimatische Veränderungen führen häufig zu Dürre, zu Überschwemmungen, zu anderen Naturkatastrophen. Damit entstehen wiederum Ernährungsprobleme, entsteht wirtschaftliche Not, entstehen auch unter Umständen Konflikte innerhalb des Landes unter verschiedenen Personengruppen. Auch dies kann dazu führen, dass die Existenzgrundlage der Menschen völlig wegbricht und sie deshalb sich gezwungen sehen, ihre Heimat zu verlassen. Also die Ursachen sind vielfältig. Das haben wir in der Kommission für die Bekämpfung der Fluchtursachen deutlich herausgearbeitet. Und das sind auch unsere Erfahrungen im Deutschen Roten Kreuz. Wir sind ja immerhin in mehr als 50 Ländern der Welt auch mit humanitärer Hilfe für die Menschen da und arbeiten dort.
Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit will einen Beitrag zur Fluchtursachenminderung leisten. Teilaufgabe der von Ihnen geleiteten Fachkommission Fluchtursachen war es, Maßnahmen hierzu vorzuschlagen. Was sehen Sie als die größten Herausforderungen in der Entwicklungszusammenarbeit, besonders im Bereich der Fluchtursachenbekämpfung?
Zunächst einmal will ich festhalten, dass Deutschland schon sehr viel macht im Bereich der Bekämpfung von Fluchtursachen und im Bereich der sowohl humanitären Hilfe als auch der Entwicklungszusammenarbeit. Wir sind nicht nur innerhalb Europas, sondern auch weltweit hier wirklich mit an der Spitze tätig. Und das große Engagement, insbesondere von Entwicklungshilfeminister Gerd Müller, ist weltweit hoch angesehen. Und trotzdem haben wir natürlich auch hier noch Verbesserungsbedarf. Das, was ich als wirklich große Herausforderung sehe, ist die Herstellung einer besseren Kohärenz innerhalb der Bundesregierung und auch im internationalen Bereich. Das heißt, eine bessere Abstimmung der verschiedenen Maßnahmen innerhalb der Bundesregierung, das heißt zwischen den Ressorts. Wir haben ja nicht nur die Zuständigkeit der humanitären Hilfe, beispielsweise im Auswärtigen Amt und der klassischen Entwicklungszusammenarbeit im BMZ, sondern wir haben auch zum Beispiel im Bereich des Bundesministeriums für Umwelt, des Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft Maßnahmen, die den Ländern und den Menschen in Entwicklungsländern helfen, mit ihren Problemen eher fertig zu werden. Und das alles gilt es zusammenzuführen, um auch mehr Effizienz zu erreichen. Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe und Friedensförderung gehören zusammengedacht und wenn möglich auch ein Stück weit gemeinsam zusammenfinanziert. Und Ähnliches gilt natürlich auch auf der EU-Ebene und im internationalen Bereich. Wir haben eine Reihe von internationalen Organisationen, die im Flüchtlingsbereich arbeiten. Es gibt nicht nur innerhalb der Vereinten Nationen, sondern auch innerhalb Europas entsprechende Initiativen. Das alles ist nicht immer ganz gut abgestimmt miteinander. Da haben wir zweifellos noch Nachholbedarf. Ein zweiter Aspekt, den ich ansprechen möchte, ist der Finanzierungsaspekt. Es war in der Kommission klar, dass wir eine zuverlässige und damit planbare und mehrjährige Finanzierung in der Entwicklungszusammenarbeit und in der humanitären Hilfe brauchen und dass der Präventionsgedanke gestärkt werden muss. Nicht nur, weil es in aller Regel kostengünstiger ist, im präventiven Bereich vorzusorgen, als dann nur, wenn das Kind schon im Brunnen ist, tätig zu werden, sondern eben auch in der Prävention. Das gilt beispielsweise auch für Klimaanpassungsmaßnahmen in Regionen, die von Klimakatastrophen in besonderer Weise betroffen sind. Das hier im Vorfeld schon auch, da gibt es mittlerweile gute Erfahrungen, im Vorfeld schon Maßnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen von Überschwemmungen beispielsweise in Grenzen zu halten, um Menschen schon im Vorfeld entsprechend zu schützen und dergleichen. Alles, was im präventiven Bereich geschehen kann, muss Vorrang haben. Und ein dritter Aspekt, der mir da noch wichtig erscheint, ist, wir müssen in den Herkunftsländern, aber auch in den Aufnahmeländern von Flüchtlingen tätig sein, in Aufnahmeländern, beispielsweise Nachbarländer von sogenannten Herkunftsländern, die viele Flüchtlinge aufnehmen und die häufig schon mit ihrer eigenen Situation überfordert sind, brauchen unsere Unterstützung in gleicher Weise, um beispielsweise auch Weiterwanderung zu verhindern. Und wir müssen ein stärkeres internationales Augenmerk auch auf die Binnenflüchtlinge legen. Die Zahl der Binnenflüchtlinge, also derjenigen, die sich innerhalb ihres Heimatlandes von ihrer Heimat wegbewegen in andere Regionen, ist in den letzten 10 Jahren verdoppelt worden. Das heißt also von etwa 25 Millionen auf 45 Millionen nur die Zahl der Binnenflüchtlinge. Das wird in Europa gelegentlich gar nicht so sehr beachtet. Und deshalb müssen wir auch dort versuchen, diesen Menschen zu helfen, diesen Staaten auch zu helfen, mit der Problematik fertig zu werden. Denn sonst machen sich diese Flüchtlinge, die zum Beispiel aus Klimagründen, aus Umweltgründen in andere Regionen des Landes geflohen sind und letztlich heimatlos dort sind, auch rechtlos letztlich sind, auf den Weg in andere Regionen.
Fluchtursachen mindern klingt abstrakt. Wie sieht Ihre Arbeit konkret aus?
Und wir sind als Deutsches Rotes Kreuz in etwa 50 Ländern der Welt tätig, insbesondere natürlich im humanitären Bereich. Und da ist es ein ganz breites Feld. Das ist auch keine abstrakte Angelegenheit. Wir helfen unmittelbar den Menschen. Und das ist auch das Schöne daran, dass es eben nicht theoretisch ist, sondern unmittelbar die Menschen trifft und ihnen auch die Situation erträglicher macht. Einige Beispiele, was Herkunftsländer betrifft, insbesondere im afrikanischen Bereich, im Südsudan beispielsweise, in einem der fragilsten Staaten weltweit, ein Land, das über jahrelange Bürgerkriege sehr geschädigt ist, keinerlei Grundversorgung den Menschen bieten kann. Hier sind wir gemeinsam mit unserer Schwestergesellschaft im Südsudan, also dem südsudanesischen Roten Kreuz, dabei, für eine entsprechende Wasserversorgung zu sorgen, für Schullatrinen zu sorgen, aber auch besonders arme Familien mit entsprechenden Hygiene- und Gesundheitsartikeln auszustatten. Ein anderes Beispiel in einem typischen Aufnahmeland wie Türkei. Die Türkei, die etwa 4 Millionen die Flüchtlinge aufgenommen hat, mehr als in jedem anderen Land. Hier arbeiten wir auch mit dem türkischen Roten Kreuz zusammen am Aufbau von Stationen für Psychotherapie, für Psychiatrie beispielsweise, und zwar für alle Gemeindemitglieder, nicht nur für die Flüchtlinge. Das ist in den Aufnahmeländern von ganz entscheidender Bedeutung, dass wir hier nicht noch zusätzlich neue Konflikte aufarbeiten. Psychotherapie und Psychiatrie hier in besonderer Weise deshalb, weil viele der Flüchtlinge in der Türkei eben auch traumatisiert sind durch die Situation in Syrien und durch den Flüchtlingsweg von Syrien in die Türkei. Ähnlich ist es im Libanon, auch einem Land, das sehr viele, vor allem Syrer, aufgenommen hat. Weltweit pro Kopf übrigens der Bevölkerung die meisten Flüchtlinge. Auch hier in Zusammenarbeit mit dem libanesischen Roten Kreuz unterstützen wir den Gesundheitsbereich, den Katastrophenschutz, das Katastrophenrisikomanagement und legen übrigens einen großen Schwerpunkt auf den besonderen Schutz von Kindergärten und Schulen. Und nicht zuletzt, aber auch ein letztes Beispiel noch aus dem Bereich der Binnenvertriebenen in Südamerika, Kolumbien, Venezuela. Zwei Länder, die auch durch Bürgerkriege, Naturkatastrophen und Hungersnöte besonders betroffen sind, wo eine Infrastruktur, insbesondere im Gesundheitsbereich, auch fehlt. Hier arbeiten wir bei der Verbesserung der Gesundheitsdienste. Wir unterstützen dann auch Kleinbauern mit Saatgut und Gerätschaften, sorgen also auch auf den Fluchtrouten, übrigens gerade zwischen Venezuela und Kolumbien, für eine medizinische Versorgung, für Wasserversorgung, für Nahrungsmittelversorgung der Flüchtlinge vor Ort. Ich war selbst auch in Bangladesch, noch vor den Corona-Zeiten, wo ich mir ein Bild davon machen konnte, wie das Deutsche Rote Kreuz hier für eine bessere ärztliche Versorgung, für sauberes Wasser, für entsprechende Hilfsgüter, für den Bau von Sanitäranlagen und Unterkünften sorgt. Immerhin sind in Bangladesch ja fast 1 Million in einem riesengroßen Flüchtlingslager, 1 Million Menschen, die aus Myanmar in besonderer Weise geflohen sind. In einem Land in Bangladesch, das ohnehin ein armes Land ist, ein Land, das immer wieder von Naturkatastrophen auch heimgesucht wird. Das alles machen wir nicht alleine, sondern immer in Partnerschaft mit dem Roten Kreuz und der Rothalbmond-Bewegung in dem jeweiligen Land. Und wir machen es auch nicht nur von Seiten der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung, sondern immer auch gemeinsam mit anderen Nichtregierungsorganisationen, mit anderen Organisationen auch aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern, die mit ihren Organisationen vor Ort tätig sind.
Das Thema Flucht ist ein komplexes Thema. Auch die berufliche Beschäftigung damit ist nicht einfach. Ihre Arbeit ist mit vielen Herausforderungen einhergegangen. Was bewegt Sie, Ihre Arbeit zu tun?
Ach, wissen Sie, ich bin sehr dankbar für meine persönlichen Lebensverhältnisse, für meinen beruflichen und persönlichen Werdegang. Und aus dieser Dankbarkeit heraus ergibt sich auch letztlich meine Motivation für die heutige ehrenamtliche Tätigkeit. Und außerdem hatte ich das große Glück, schon in jungen Jahren und dann auch in meiner politischen Tätigkeit zu erfahren, dass sich persönliches Engagement lohnt. Ja, und zwar nicht jetzt finanziell lohnt für einen, sondern lohnt, dass man etwas erreichen kann. Dann, wenn man sich einsetzt, wenn man diskutiert gemeinsam mit anderen, nach Lösungen, nach Verbesserungen der Situation sorgt, dass dieses auch erfolgreich dann ist. Und auch das gehört zu meiner Motivation, dass man sich dann eben nicht zurücklehnt und sagt, na gut, andere werden das schon machen, sondern dass man spürt, durch eigenes Tun kann man auch etwas bewegen. Und wenn man dann auch noch, wie ich das sehen konnte, doch auch immer wieder Not und Elend erleben kann, gerade in meiner jetzigen Funktion, wenn ich nicht nur im Ausland, sondern auch im Inland bin und sehe, wie es manchen Menschen geht, im sozialen Bereich, im gesundheitlichen Bereich, dass nicht jeder das Glück hat, lange gesund zu sein und keine Unfälle und dergleichen zu haben, sieht man erst, was notwendig ist in unserem Land. Und das ist auch die Motivation für meine Tätigkeit und für die Tätigkeit des gesamten Roten Kreuzes, sowohl im Inland als auch im Ausland. Wir sehen ja, dass es zwar staatliche Grenzen gibt, aber dass es eben keine Grenzen gibt für Menschenwürde. Es gibt keine Grenzen für Viren. Die treffen uns alle. Und es gibt keine Grenzen auch für Treibhausgasemissionen und andere Zerstörungen in der Umwelt. Und dieses Bewusstsein, dass wir eben in einer Welt leben, dass wir alle voneinander ein Stück weit auch abhängig sind in unserem eigenen Verhalten, das treibt mich immer wieder an und eben gepaart mit den persönlichen Lebenserfahrungen, die ich immerhin doch schon jahrzehntelang erfahren konnte, das macht mich dankbar und gibt mir auch die entsprechende Kraft.
Frau Hasselfeld, Sie haben uns viele verschiedene Einblicke in die Fluchtursachen, in Ihre Arbeit und in Ihre Motivation gegeben. Was möchten Sie unseren Hörerinnen und Hörern abschließend mitgeben?
Zunächst einmal hoffe ich sehr, dass die Arbeit unserer Fachkommission Fluchtursachen dazu beiträgt, dass wir auch in unserer Gesellschaft zu diesem komplizierten und komplexen Thema Flucht und Vertreibung eine sachliche Diskussion führen. Dass diese sachliche Diskussion natürlich nicht ganz frei von persönlichen Erfahrungen und auch Emotionen sein kann, das ist völlig klar, aber es muss immer an der Problematik und an den Menschen orientiert sein. Und als Zweites möchte ich eigentlich nur noch auch aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen gerne weitergeben, dass das Engagement für andere persönlichen Sinn gibt, Erfüllung bringt, Zufriedenheit bringt und dass dieses motivieren soll, auch immer wieder sich selbst zu testen, ob man nicht sich auch noch engagieren kann, egal ob im Inland, ob im Ausland, mit welchen Tätigkeiten auch immer, je nach Interesse und Talent. Es ist etwas sehr Erfüllendes und Positives, wenn man das, was einem der Herrgott mitgegeben hat an Talenten, eben auch ein Stück weit in die Gesellschaft und anderen Menschen gegenüber weitergeben kann.
Frau Hasselfeld, herzlichen Dank für Ihre spannenden Einblicke.
Gerne.
Die Konrad-Adenauer-Stiftung setzt sich national und international durch politische Bildung für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit ein. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit in Deutschland und weltweit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf www.kas.de. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, freue ich mich über Ihre E-Mail an latoya.waha@kas.de. Im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung bedanke ich mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen schönen Tag.